Die Neurologen sind anders und die Neurologen sprechen von Post-Covid, zumindest wir im AKH. Und ich komme eigentlich, mein Leben davor war Neuroimmunologie, jetzt eben auch mit Corona, und der gemeinsame Leiter mit mir der Ambulanz ist ein Schlafmediziner. Also Sie sehen schon, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Interessenskonflikte zu diesem Vortrag habe ich nicht. Was sind jetzt die gesundheitlichen Folgen so einer Infektion? Es gibt direkten Folgen, also pulmonal, wie wir gerade gehört haben, kardial, wie wir zuvor gehört haben, neurologisch, wenn ich einen Schlaganfall habe oder ein GBS habe, und natürlich Post-Covid. Indirekte Folgen, und jetzt wird es nämlich kompliziert, wenn ich auf Intensivstation bin und natürlich viele Komplikationen habe, könnte ich auch eine Critical Illness Polyneuropathie bekommen, also ich habe schon eine Neuropathie. Ich habe eine erhöhte Stressbelastung, Depression, Angst sind die Folge, wie wir auch schon vorhin im allerletzten Slide gesehen haben vom Kollegen, weniger in Anspruchnahme ärztlicher Leistungen. Also es ist sehr breit gefächert und ich glaube, dieses breit gefächerte muss man auseinander wirklich dividieren. Auch dieses Slide kennen wir schon, da kann ich jetzt relativ schnell drüber gehen und natürlich sprechen wir heute nur vom Gehirn. Was man aber hier, obwohl es im British Medical veröffentlicht worden ist, sagen muss, die Fatigue ist nicht per se eine neurologische Symptomatik, wie wir auch bei den Pulmonologen gerade gehört haben. Was passiert, wenn der Virus eintritt? Er macht natürlich eine Inflammation, die Mikroglia, die Hirnsubstanz kann geschädigt werden. Es können die aktivierten Lymphozyten können durch die Bluthirnschranke ins Gehirn eintreten, können auch Schlaganfälle verursachen und können Gewebeschaden verursachen. Langfristig können natürlich die verschiedensten Faktoren, aber auch neue Autoantikörper, die man bis jetzt aber noch nicht so richtig gefunden hat, möglicherweise wirklich Nerven, Muskeln und auch das Gehirn schädigen, wo es eben eine Fatigue kommen könnte. Eine sehr spannende Studie hat untersucht, das war aus Oxford, die Engländer haben untersucht, was passiert eigentlich nach einer Impfung und was passiert eigentlich nach einer Infektion. Und die haben da insgesamt 32 Millionen Patienten untersucht und haben davor und danach haben sie untersucht, was aufgetreten ist, und sind nur hospitalisierte Patienten. Und wenn man sich die neurologischen Patienten anschaut, sieht man, dass hier doch einige Auffälligkeiten sind und dass es vor allem das Guillain-Barré-Syndrom ist und auch die Myasthenien-Organstörungen sind. Das ist aber alles innerhalb der ersten 4 Wochen gewesen. Also von Post-Covid kann man noch nicht sprechen. Auch diese Arbeit haben wir gerade schon vorher gesehen. Auch hier sieht man nochmal, was da alles untersucht worden ist. Hier sind insgesamt über 200.000 Patienten eingeschlossen worden. Davon waren aber von diesen Studien, mit 37 Studien, waren nur 5 Studien, die länger als 3 Monate drin waren. Also es ist immer noch die kurzfristigen Verlauf, die ersten 3 Monate. Und bei den neurologischen Problemen sieht man, dass es vor allem die Kognition betroffene ist, auch das Riechen ist betroffen. Bei den psychiatrischen Symptomen sozusagen ist es die Depression und ist es auch die Angststörungen, und bei den allgemeinen Symptomen ist es vor allem die Fatigue. Bei den respiratorischen Faktoren sind am größten ausgeprägt. Wie kann man jetzt einfach dieses Post-Covid eigentlich definieren? Hier gibt es die WHO-Definition und die sagen, eine Anamnese einer wahrscheinlichen oder einer bestätigten Corona-Infektion, 3 Monate muss sie her sein und 2 Monate muss ich zumindest Symptome gehabt haben mit den herkömmlichen Faktoren. Und andere Ursachen sollte ich ausgeschlossen haben. Also was ich habe, eine Ausschlussdiagnose. Ich habe keinen Parameter, der mir eigentlich die Diagnose eines Post-Covid stellen kann. Was passiert aber bei diesen Corona-Infektionen? Wir haben natürlich eine akute Covid-Infektion, wo ich natürlich die Inflammation habe, dann eine Dysregulation der Immunantwort. Was aber bei den Spätfolgen ist, beim Post-Covid, das ist immer noch unklar. Wir wissen es einfach nicht. Was wir wissen ist, dass die Müdigkeit das häufigste Symptom ist und auch die Kopfschmerzen sehr häufig sind. Und das zusammen mit den respiratorischen Problemen eigentlich die häufigsten sind bei unseren Post-Covid-Patienten. Diese Studie war sehr spannend, denn die hat nämlich die Patienten genau ein Jahr nach dem Onset der Erkrankung und von allen Patienten, die auf Intensivstation waren, untersucht. Und was man sieht, dass da 40% nach einem Jahr immer noch eine geschwächte Kondition haben. Eine geschwächte Kondition, möglicherweise durch Lungenfibrose, durch kardialen Probleme, durch neurologischen Problemen die Ursache war. Und natürlich diese geschwächte Kondition durch den verschiedensten Faktoren macht möglicherweise eine Fatigue aus. Aber natürlich, der Körper braucht eine gewisse Zeit, bis er sich von diesen Infektionen, von einem Intensivaufenthalt erholen kann. Wenn man sich die neurologischen Homepages anschaut, und hier ist die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, bisher gibt es keine Evidenz für eine persistierende ZNS-Infektion bei Post-Covid. Ist Long-Covid möglicherweise eine Folge einer EBV-Infektion? Sind antiitotypische Antikörper die mögliche Erklärung von Post-Covid? Und viele Long-Covid-Symptome sind offenbar subjektiv. Das gehen wir jetzt alles nach der Reihe nach durch. Was in dieser Studie gemacht worden ist, das waren mit den schwedischen Beteiligungen, die haben einfach hospitalisierte Covid-Patienten genommen und haben die verschiedensten neurodegenerativen Marker, die in Alzheimer-Erkrankungen, aber auch bei der MS von Bedeutung sind, das NFL, was eigentlich den axonalen Schaden von Nerven darstellt, das GFAP, was die Astrozytenschädigung darstellt, und das Ubiquitin, das vor allem einen neuronalen Schaden darstellt. Und was man hier wirklich sieht, ist, dass die Covid-Patienten bei allen drei dieser Markern, bei den hospitalisierten Patienten, am höchsten waren. Also waren deutlich ausgeprägter als einfach die Alzheimer-Patienten. Was sehr spannend war, nach einem halben Jahr haben sie diese Patienten nochmal untersucht und da sind diese Astrozyten und diese axonalen Schadensmarker wirklich runtergegangen. Also man sieht, dass die Patienten eine Zeit lang brauchen, bis sie sich erholen können. Auch gibt es eine persistierende ZNS-Infektion. Hier waren die Kollegen von der Charité und von Köln und die haben eigentlich die Liquor-Untersuchung gemacht bei hospitalisierten Patienten, aber auch bei Long-Covid-Patienten, Post-Covid-Patienten mit mehr als 3 Monaten Krankheitsdauer. Und was die Neurologen immer machen bei Liquor-Punktion, wir wollen natürlich schauen, inwieweit im Liquor, im zentralen Nervensystem, eine Reaktivität gegenüber Corona vorhanden ist oder gegen irgendeinen Erreger vorhanden ist. Und was man gesehen hat auf der linken Seite bei Arm, im Serum sieht man eine Reaktion, also die Antikörper sind vorhanden, aber ich sehe im Liquor keine Antikörperproduktion. Das ist hinweisend, dass da momentan kein Antigen mehr drin ist und die Infektion möglicherweise wirklich verschwunden ist. Was passiert aber? Wir haben gesagt, das Immunsystem spielt verrückt. Hier wieder eine große Studie, was bei hospitalisierten Covid-Patienten gemacht worden sind und die haben einfach versucht herauszufinden, gibt es irgendwelche Immunmarker bei den Patienten, die uns hinweisen könnten, was da passiert. Was Sie hier sehen, oben sehen Sie die Corona-Patienten, unten sehen Sie die Kontrollpatienten. Und dann hat man die verschiedensten Bände genommen, gegen Anatite, aber auch gegen Zytokine, Interleukine, also die verschiedensten Marker, die bei den verschiedensten Autoimmunerkrankungen, rheumatologischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Und eindeutig sieht man natürlich, dass die roten Punkte bei den Corona-Patienten deutlich erhöht ist. Also hier ist natürlich eine Immunreaktion, die auch Kollateralschaden möglicherweise in den Kauf nimmt und das könnte natürlich zu einer Zytokinstorm und zu weiteren Schädigungen führen. Im Verlauf hat man es nochmal untersucht, weniger Patienten, es ist immer noch erhöht gewesen, aber im Abnehmen gewesen. Also irgendwas mit dem Immunsystem dürfte passieren, vor allem im akuten Stadium, wie wir auch gerade von den Pulmologen schon gehört haben, dass da natürlich ein Zytokinstorm vorhanden ist. Wenn ich jetzt Patienten habe, die natürlich Gedächtnisstörungen haben, die möglicherweise auch Angststörungen haben oder auch Depressionen haben, wird immer der Begriff der Autoimmunenzephalitis immer wieder diskutiert. Ist eine Erkrankung, wo Antikörper gefunden werden, die verschiedensten Gehirnbereiche angreifen, häufig mit psychiatrischen Patienten verwechselt werden können. Nun gibt es die Antikörper, nun kann man auch wirklich was dagegen tun, wo man es untersucht hat. Die Mayo-Klinik hat jetzt eben diesbezüglich über 600 Patienten untersucht, die einfach zur Abklärung dieser Autoimmunenzephalitis aufgenommen worden sind, haben die alle untersucht, ob sie eine Corona-Infektion hatten und dann haben sie untersucht, ob man die Diagnose einer Autoimmunenzephalitis stellen kann. Insgesamt waren über 10.000 Patienten mit Corona in der Mayo-Klinik und schlussendlich sind 5 Patienten herausgekommen, die eine Autoimmunenzephalitis hatten und Corona hatten. Also ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass da was passiert. Bei einer Patientin war es gesichert, bei 2 Patienten wahrscheinlich und bei 2 Patienten war es möglich. Was wir bei diesen Patienten aber gesehen haben, bei den ersten 3 Patienten, wo es wahrscheinlich oder gesichert ist, im Liquor Auffälligkeiten. Und wenn ich im Liquor Auffälligkeiten gesehen habe, haben Plasmapherese, Immunglobulin oder Cortison sehr gut gewirkt. Die restlichen beiden Patienten, wo eine mögliche war, sind von alleine wieder besser geworden. Also auch hier die Autoimmunenzephalitis theoretisch möglich, aber wenn vorhanden, sehr selten, bei 0,05% bei allen Patienten der Mayo-Klinik. Antiitotopische Antikörper. Da gibt es leider noch keine Studien, aber auch das wurde diskutiert. Was sind diese antiitotypischen Antikörper? Wir haben den Coronavirus. Da werden natürlich Antikörper erzeugt, das ist AB1. Aber wenn AB1 entsteht und das eigentlich genau auf den Virus ist, kann es durchaus das Immunsystem wieder ein Antikörper gegen den ersten Antikörper entwickeln. Die können sich ablagern, können Komplement in die Inflammation auslösen und können eine Immunreaktion auslösen. Ebenso können natürlich diese antioidotypischen Antikörper nicht nur am Antikörper 1, aber möglicherweise auch wirklich an den Rezeptoren binden. Und das wurde diskutiert. Bis jetzt konnte aber diese Studie noch nichts wirklich gezeigt werden. Was aber sehr spannend ist, da da möglicherweise ein immunologischer Hintergrund, der durchaus erklärbar sein könnte. Long-Covid und Epstein-Barr-Virus. In dieser Studie, die da untersucht worden ist, hat man Patienten innerhalb der ersten 4 Wochen, also von Post-Covid würde ich da noch nicht sprechen, untersucht und hat untersucht, inwieweit Epstein-Barr-Virus, der im 90-95% der Bevölkerung ist, ansteigt, der Titer ansteigt. Und von 30 Patienten ist er in 20 Patienten angestiegen. In den anderen Patienten waren es weniger häufig, waren es bei ungefähr so 14%. Und die Wahrscheinlichkeit war dann, dass sie längerfristig Komplikationen hatten. Aber wirklich aufgrund der Fallzahl sehr schwer zu sagen. Epstein-Barr-Virus wird aber in vielen anderen Erkrankungen auch diskutiert, über den Chronic-Fatigue-Syndrom. Momentan weiß man auch nicht genau, was da passiert. Man weiß aber, dass nach einer Epstein-Barr-Virus-Infektion, auch nach einer Influenza-Infektion, also nach Virusinfektionen, häufig eine chronische Fatigue auftreten kann. Die Ursache oder den Pathomechanismus hat man noch nicht verstanden. Was aber spannend ist, was in dieser Arbeit sehr, sehr gut schön herausgekommen ist, wenn jetzt dieser Virus, der EBV, in den B-Zellen vorhanden ist, dann wird das Immunsystem aktiviert, es würden die T-Zellen diese B-Zellen angreifen und somit wäre durchaus möglich, dass wir dementsprechend immunmodulatorisch arbeiten. Wenn der in den Endothelien bleibt, würde er natürlich eine Reaktion des weiteren Immunsystems durch die Mikroglia und auch durch die CD8-Zellen auslösen. Da wären natürlich die antiviralen Agents von großer Bedeutung. Also was uns von EBV uns durchaus weiterhelfen kann, ist zu verstehen, was sind die Mechanismen, dass wir dementsprechend auch die verschiedensten Therapien starten könnten. Neuropsychiatrische Manifestationen sind sehr häufig und wir sehen auch, dass die sehr groß ist bei so 30-40%, dass sie nach Corona eben neuropsychiatrische Auffälligkeiten haben. Das ist fast eine der spannendsten Studien, ist eine französische Studie. Da wurden 36 Patienten eingeschlossen. Und die 36.000 Patienten wurden einerseits serologisch untersucht, ob die Patienten unter Corona gelitten haben oder nicht gelitten haben. Und andererseits wurde dann nachgefragt, ob die Patienten glauben, an Corona erkrankt zu sein oder nicht erkrankt zu sein. Und dann wurden die verschiedenen Symptome abgefragt. Und auf der linken Spalte, sieht man, dass die bei der Fatigue, wenn die Serologie negativ war, aber der Glaube auch negativ, also man hat gesagt, man hat keine Corona-Infektion, war der Prozentsatz bei 2%, dass ich Fatigue oder dass ich kognitive Probleme hatte. Wenn die Serologie negativ war, also keine bestätigte Corona-Infektion, aber die Patienten daran geglaubt haben, dass sie an Corona gelitten haben, waren 12% und 8% der Patienten haben über Symptome geklagt. Wenn die Serologie positiv war, ich versuche es wieder zu zeigen, aber die Patienten haben nicht geglaubt, dass sie eine Corona-Infektion hatten, war es ein bisschen höher wie vorher, aber immer noch bei 3%, dass sie unter Fatigue oder eben unter Konzentrationsstörungen gelitten haben. Wenn die Serologie positiv war, also sie hatten Corona, aber sie haben auch daran geglaubt, dass sie Corona haben, sieht man, dass die Zahlen fast ident sind mit den seronegativen Patienten. Und wie man das noch weiter untersucht hat, hat man gesehen, dass die höchste Odds-Ratio unter einer Fatigue oder unter Konzentrationsstörung zu leiden, war der Glaube daran, dass ich Corona hatte. Mit Ausnahme von den Riechstörungen hat sich das für alle Symptome durchgezogen. So dass man sagen muss, dass man wirklich eine ordentliche Abklärung braucht und dass man da wirklich von den verschiedensten Sachen her schauen muss. Was natürlich unter Pandemie passiert und was da sicherlich ein großer Bias ist, sind natürlich, wir sind eingesperrt gewesen, wir sind überall belastet gewesen und tatsächlich hat die Rate der Depressionen weltweit um 20% zugenommen. Hier oben sehen Sie, dass bei den Frauen der blaue vor der Pandemie die gemeldeten Fälle sind und roter Pfeil während der Pandemie. Und es zieht sich für die Frauen und für die Männer durch. Also dass auch die Pandemie per selber, die Maßnahmen per selber uns mit uns natürlich was macht und auch Symptome auslöst, die man nicht einfach Corona zuschreiben kann. Jetzt sind wir ein bisschen spezifischer. Fatigue und Kognition, darüber haben wir schon so viel gehört. Die Pathophysiologie ist unklar, ob es Neurotransmitter sind, wie in den verschiedensten Studien gezeigt werden konnte, ob es endotheliale Mikrozirkulationsstörungen sind oder ob es eine fortbestehende Infektion oder immunvermittelt ist. Wir wissen es momentan noch nicht. Ein paar Studien aus Erlangen sagen, es sind Neurotransmitter und auch aus der Charité. Das konnte von anderen Studiengruppen nicht gezeigt werden. Wir wissen, dass das Immunsystem sehr heftig reagiert. Ein Zelluntergang oder interdekale Produktion haben wir bislang die Neurologen zumindest nicht gefunden. Was man machen sollte, eine ordentliche Abklärung mit den verschiedensten Fragebögen, auch die Fatigue, auch mit der Neuropsychologie. Eine Bildgebung gehört daher, auch ein Serum, vor allem die Anadite können angeschaut, wo wir schon vorher gesprochen haben. Und wenn da was auffällig ist, durchaus auch eine Liquorpunktion. Wenn ich erhöhte Anadite hätte und Auffälligkeiten im MRT oder im Liquor, dann habe ich natürlich einen Hinweis für eine autoimmune Genese und dann sollte ich dementsprechend auch, wie ich Autoimmunerkrankungen behandle, mit Plasmapherese, Steroiden und Immunglobulinen. Ansonsten, was sehr wichtig ist, angepasstes Training, Coping, Psychotherapie und Psychopharmakologie nicht vergessen. Die Fatigue wird immer den Neurologen zugeschoben, darüber sind wir auch durchaus stolz, dass man uns das alles zutraut, aber die Fatigue ist viel breiter gesehen. Wenn ich natürlich Lungenprobleme habe, bin ich nicht mehr so belastbar. Wenn ich Muskelprobleme habe, den Muskel abgebaut habe, bin ich nicht mehr so belastbar. Wenn ich Herzprobleme habe, bin ich nicht mehr so belastbar. Wenn ich endotheliale Störungen habe oder auch endokrinologische Störungen habe, bin ich nicht mehr so belastbar. Wenn ich Angststörungen habe oder Depressionen habe, bin ich nicht mehr so belastbar. Also noch einmal, eine Abklärung, die die verschiedensten Symptomkomplexe und die verschiedensten Organsysteme mit einbezieht. Ich komme aus der Neuroimmunologie, was kann man gegen Fatigue machen? In der MS hat es sehr viele Studien gegeben. Amantadin ist auch übrig geblieben, dass es einen gewissen Nutzen bei einer Fatigue haben könnte. Amantadin ist offiziell zugelassen für Parkinson-Patienten, aber auch in der MS gibt es Studien dazu und wird auch empfohlen. Amantadin hat eine zweite sehr interessante Eigenschaft, es ist antiviral wirksam. Modafinil, Ritalin gibt es in der MS-Studie dazu, vor allem wenn ich Konzentrationsstörungen habe, könnte man durchaus Ritalin überlegen. Aspirin gibt es Studien dazu von der MS her. Wenn ich Mikrozirkulationsstörungen, endothelialen Störungen habe, würde das theoretisch auch Sinn ergeben. Eine Fatigue kann natürlich auch durch eine psychiatrische Erkrankung und auch posttraumatischen Belastungsstörungen ausgelöst werden, deswegen auch den Psychiater nicht vergessen. Und wie wir schon vorher gesehen haben, wenn die irgendwelche Hinweise für Autoimmunprozesse sind, natürlich immunmodulatorisch. Was kann man aber immer machen, was ich auch meinen ganzen MS-Patienten oder jetzt auch meinen Corona-Patienten empfehle, Energie einsparen. Also wirklich überlegen, was kann ich auf einmal machen? Muss ich jetzt da, wenn ich jetzt da kochen gehe, gehe ich da dreimal in den Abstellraum und hole das her oder kann ich mir da vorher einen Plan machen, damit ich die Energie einsparen kann? Schlafhygiene. Viele Patienten können nicht mehr richtig schlafen. Wenn ich ausgeschlafen bin, bin ich einfach wacher, munterer. Angepasstes körperliches Training. Wenn ich nicht mehr sprechen kann, weil ich so erledigt bin, dann ist es zu viel gewesen. Gerade die Pausen machen, bevor ich wirklich erschöpft bin. Von der Erschöpfung muss ich mich wieder erholen. Wenn ich aber scheuer von Pausen mache, dann komme ich nicht zur Erschöpfung und bin natürlich dann mit einer positiven Feedbackschleife, weil ich meinen Alltag besser meistern kann. Kopfschmerzen sehr häufig. 44% der Post-Covid-Patienten, vor allem bei Patienten, die zuvor schon Migräne hatten. Abklärung, wenn auch nicht MRT erfolgt ist, MRT, eine neurologische Untersuchung. Antikörper, wie wir schon vorher gehört haben, möglicherweise. Therapie, keine spezielle, so wie bei den normalen Kopfschmerzen, nichts Außergewöhnliches. Hyposmie, Geruchs- und Geschmacksstörungen, sehr häufig, auch bis 6 Monate nach der Infektion. Sniffing Sticks wird bei uns in der Ambulanz immer getestet. HNO, MRT möglicherweise, wir in unserer Kohorte im AK haben diesbezüglich nichts gesehen, es sind aber Fälle beschrieben worden. Riechtraining, Glucocorticoid, also Steroide, sehr widersprüchliche Ergebnisse. Myalgie, Muskelschwäche, Neuropathie. Häufig, vor allem proximal, Anamnese, Labor, die verschiedensten Antikörper bestimmen, bei Neuropathien durchaus an die Nervenleitgeschwindigkeit denken. Wenn auffällig, natürlich immunmodulatorisch, ansonsten wieder angepasstes Training. Bei Neuropathie, wenn ich Leitungsblöcke in der NLG habe, wenn der Liquor dazu passt, immunmediert, Antikörper und Immunglobuline dran denken. Wir haben im AK eben diese neurologische Post-Covid-Ambulanz. Wir sind so 5 Mitarbeiter, haben ein Register und haben, das war damals im November, 135 Patienten damals eingeschlossen. Durchschnittsalter war 21 Jahre, von 18 bis 78, also sehr breit gefächert sozusagen. Ein Großteil der Patienten waren weiblich. Im Durchschnitt sind die Patienten 7 Monate nach Infektion zu uns gekommen. 23% hatten keine Komorbiditäten, 27% hatten welche. Die häufigste, jeder dritte Patient, der bei uns auffällig war, hatte psychiatrische Voranamnese. Ein Fünftel hatte autoimmunologische Probleme in der Vorgeschichte. Eine Woche ist im Median die ersten Symptome aufgetreten. 91% hatten einen milden Verlauf, 1% war auf der Intensivstation. Die häufigsten Post-Covid-Syndrome bei uns waren die Fatigue mit 75%, was sich sehr gut mit der Literatur deckt, die Kognition, Kopfschmerzen, Hyposmie und die Schlafprobleme. Bei der Hyposmie haben wir uns dann auch wirklich mit den Sniffing-Sticks angeschaut. Von diesen 45% haben wir eine weitere Untersuchung gemacht. 48% waren wieder vollkommen hergestellt. 44% eine Hyposmie und 7% sogar eine Anosmie. Also da sieht man auch, dass noch im langfristigen Verlauf die Riechstörungen wirklich vorhanden sind. Zwei Patientinnen möchte ich Ihnen vorstellen. Das eine ist eine immunmedierte Neuropathie, 1970 geboren, 7 Monate nach vor der Vorstellung eine SARS-CoV-2-Infektion, Husten, Luftnot, Fieber, Geruch, Geschmack, nach 2 Wochen wieder arbeiten gegangen. Die Patientin hat mir gesagt, dass sie sehr aktiv war und sehr viel nachholen musste, weil sie eben 2 Wochen ausgefallen ist. Nach 3 Monaten plötzlich ein Kribbeln, eine Müdigkeit, eine Schwäche begonnen. Die Reflex war nicht mehr auslösbar und die Kraftkraft war ein wenig reduziert. 6 Monate später eben bei uns gewesen, Nervenleitgeschwindigkeit, eine chronisch-inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie, auch mit dem Liquor. Das bedeutet, dass eine immunmedierte Neuropathie ist, was sich durchaus auf Corona zurückzuführen würde. Immunglobuline, Cortison, Schmerzen sofort weg. Die Immunglobuline nach 3 Wochen war es wieder vollkommen hergestellt, konnte wieder ganz normal gehen. Sie hat immer noch Dysästhesien gehabt, hat auch wenig Prednisolon, aber gut führbar und wieder voll arbeitsfähig, wieder voll hergestellt. Ein weiterer Patient, ein männlicher Patient, 8 Monate vor der Forschung bei uns eine SARS-CoV-2-Infektion, Fieber, Kopfschmerzen, Hautausschlag, danach wieder okay. Nach 2 bis 4 Wochen Konzentrationsstörungen, eine Müdigkeit, Schwindel, weitere Abklärung bei uns, POTS gezeigt, also posturale Tachykardie-Syndrom. Bedeutet, das autonome Nervensystem funktioniert nicht richtig. Wenn ich mich aufrichte, muss der Puls steigen, muss der Blutdruck steigen, damit ich mir nicht schwindelig werde. Das hat bei Patienten nicht mehr funktioniert. Abklärung mittels Hauptbiopsie, eine Small Fiber Neuropathie. Das sind die ganz kleinen Nervenfasern, die ich eigentlich mittels einer normalen Nervenleitgeschwindigkeit nicht untersuchen kann. Immunglobuline hat er jetzt bekommen, Patient habe ich seitdem jetzt noch nicht gesehen. Ich habe mit ihm telefoniert und gesagt, es tut sich gerade was, es passiert was. Also auch wenn ich einen relativ kritischen Vortrag gehalten habe, man sieht, es gibt einfach Probleme. Wir haben diese Corona-Patienten, aber es gehört wirklich eine ordentliche Abklärung dazu, denn ohne ordentliche Abklärung kann ich die Patienten nicht ordentlich behandeln. Was sind die Risikofaktoren? Wie wir schon gehört haben, 5 Initialsyndrome, braucht man nicht eingehen, Komorbiditäten natürlich, leichte sportliche Aktivität in der Rehabilitationsphase, sicherlich ein gewisser Faktor, der positiv wirkt. Auch Immunmodulatoren, wie wir gehört haben, mit Prednisolon vom Kollegen von der Pulmologie, hat natürlich eine positive Auswirkung. Langfristige Wehbeschädigung kann das Herz, die Lunge, das Gehirn sein, eine laufende Inflammation, vor allem in den Frühphasen, natürlich Lymphopenie, Autoimmunität, aber natürlich auch, dass die ganzen Darmbiopsie, Darmdysbiose möglicherweise durcheinander ist. Wichtig, man liest sehr viel, welche Therapien es gibt, unter anderem auch die Lipidapherese, die von verschiedensten Kollegen in Deutschland immer wieder propagiert wird. Hier gibt es eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, die vor der Lipidapherese ausdrücklich warnen. Es gibt weder eine plausible, rationale noch eine wissenschaftliche Evidenz. Was sie aber sagen bei einer normalen Plasmapherese, wenn man wirklich Antikörper findet, Autoantikörper findet, wo ich eine Inflammation nachweisen kann, dann ist es durchaus eine rationale und durchaus zu überlegen, ob man nicht eine Plasmapherese überlegen könnte. Post-Covid-Syndrom, die Definition beruht auf zeitlichen Zusammenhang, also wir tun uns wirklich schwer, wir haben keinen wirklichen Biomarker, der uns dieses Syndrom wirklich definitiv beweisen kann. Die pathophysiologischen Mechanismen sind unklar. Gedächtnisstörung, Fatigue, Myalgien, Kopfschmerzen sehr häufig. Eine umfassende Abklärung notwendig. Die fehlenden Biomarker machen es uns einfach nicht leichter. Wir haben keine kausale Therapie, wenn autoimmunologische Ursachen natürlich immunmoderatorisch arbeiten. Vielfalt der Symptome, interdisziplinärer Zugang. Was ist der beste Schutz gegen Post-Covid? Die Impfung. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.